SR Info. Bilanz am Abend.
Dazu begrüßt Sie Jochen Marmitt. Unter anderem mit diesen Themen bis 18 Uhr. Zitterpartie in Jerusalem. Stimmt das politische Israel für die Waffenruhe? Agrarshow ohne Geblöke. Die grüne Woche in Berlin ist gestartet. Und Schichtwechsel bei Voith nach dem geplatzten Deal. Wie ist die Stimmung am Werk in St. Ingbert? Seien Sie herzlich willkommen.
SR Info.
Weitermachen und hoffen für die Waffenruhe in Gaza und den angedachten Geisel- und Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hamas wird weiter abgestimmt. Am Vormittag im israelischen Sicherheitskabinett, die haben das Abkommen gebilligt, so das Büro von Premierminister Netanyahu. Aktuell ist das Regierungskabinett an der Reihe. Derweil laufen andernorts Vorbereitungen, wie die nächsten Tage organisatorisch ablaufen sollen. So die Öffnung des Grenzübergangs Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen. Die Krankenhäuser in Israel bereiten sich auf eine Rückkehr der Geiseln vor. Und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz soll auch diese Übergabe der freigelassenen Geiseln dann durchführen. Über die aktuelle Lage Bettina Meyer.
In Israel hat der Schabbat begonnen. Normalerweise kehrt im Land Ruhe ein. Doch diesmal beschäftigt eine Frage die Nation. Wird es noch am Wochenende eine Waffenruhe in Gaza geben? Am Nachmittag kam das israelische Regierungskabinett zusammen. Vor allem einer, der hier mit abstimmt, will sie verhindern. Der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Gestern habe ich mich gegruselt über diesen Deal. Desto mehr Details ich erfahre, die zeigen, dass Terroristen mit lebenslangen Haftstrafen auch nach Jerusalem freigelassen werden sollen und ins Westjordanland, wo jeder weiß, dass die wieder töten werden, bin ich angewidert. Ich rufe meine Kollegen der Likud-Partei und des religiösen Zionismus auf. Es ist nicht zu spät. Schließen Sie sich mir an. Wir können den Deal stoppen. Ben-Gvir droht damit, notfalls mit seiner Partei aus der Regierung auszusteigen, sollte die Waffenruhe umgesetzt werden. Schafft er es, Mitstreiter zu finden, könnte die Regierungskoalition wanken. Für diesen Fall hat Oppositionsführer Yair Lapid Hilfe angeboten. Seine Partei würde sich notfalls mit Netanyahu verbünden. Klar ist, diese letzten Stunden bis zur Waffenruhe sind für die Angehörigen der Geiseln in Israel nervenzerreißend. Dani Lifschitz ist der Enkel von Oded Lifschitz. Der 83-jährige Friedensaktivist wurde am 7. Oktober aus dem Kibbutz Nir Oz entführt. Sein Name steht auf der Liste der 33 Geiseln, die zuerst freikommen sollen. In diesem Moment sind alle Familien vereint. Wir fiebern der Rückkehr der 33 entgegen und dann der Rückkehr aller anderen Geiseln. Wir werden nicht zulassen, dass dieser Krieg weitergeht. Wir hören nicht auf, bis die letzte Geisel zurück ist. Am Sonntag beginnt ein neues Kapitel. Eine neue Geschichte wird geschrieben. Wir werden durchhalten. Es wird sehr hart werden. Denn bereits jetzt ist klar, nicht alle der 33 Geiseln werden lebend zurückkommen. Auch ist nicht geklärt, wie viele der insgesamt 98 Menschen, die sich in der Gewalt der Terrororganisation Hamas befinden, noch am Leben sind. Auch kann die Waffenruhe in der ersten 42 Tage langen Phase jederzeit zerbrechen. Michael Ilus ist der Vater eines jungen Mannes, der vom Nova-Festival entführt und von der Hamas in der Gefangenschaft getötet wurde. Ihm fällt das Sprechen am Platz der Geiseln in Tel Aviv schwer. Mein Herz ist voller Freude über jede Geisel, die gerettet wird. Ich danke Präsident Trump und der Biden-Regierung, dass dies endlich möglich ist. Das Abkommen kommt für meinen Sohn Guy zu spät, aber sein Körper kann zurückgebracht werden, damit wir ihn begraben können. Die Toten und die Lebenden müssen zurückkommen zu ihren Familien.
They all need to return to us.
Währenddessen hoffen auch die Menschen in Gaza, dass am Sonntag die Waffen wirklich schweigen. Denn gerade jetzt, kurz vorher, wird noch einmal heftig gekämpft. Dabei sterben wieder Menschen. Die israelische Armee hat ihre Angriffe im Gazastreifen verstärkt. Auch in Israel gab es wieder Raketenalarm. Der ARD sagte Kriegsflüchtling Mohammed Radi in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen. Ich denke, der Krieg hat ein Ende erreicht. Es gibt nichts mehr für die Besatzer, als was sie schon getan haben. Es gibt keine Rechtfertigung mehr für diesen Krieg. Sie werden ihre Geiseln mit diesem Abkommen erhalten. Ich denke, es wird einen Deal geben. Für die Menschen in Gaza bedeutet eine Waffenruhe auch wieder mehr Hilfslieferungen. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sollen in den kommenden Wochen 500 bis 600 Lkw am Tag in den Gazastreifen gelangen.
warten auf die Waffenruhe in Israel und in Gaza. Bettina Meyer hat berichtet. Bundeskanzler Scholz hatte Redebedarf. Eigentlich war es eine Pressekonferenz bei einem Arbeitsbesuch des schwedischen Ministerpräsidenten, aber dann konkretisierte Scholz seine Haltung zu einem zusätzlichen Ukraine-Kredit in Höhe von 3 Milliarden Euro. Er bot an, sofort einen Überschreitungsbeschluss im Bundestag zu fassen, wenn das gewünscht werde. Und er griff erneut die Einmischung des Tech-Milliardärs Musk in den deutschen Wahlkampf frontal an. Er ist im Wahlkampfmodus, der Kanzler.
Eigentlich war ja gerade der schwedische Ministerpräsident Kristersson da, stand da im Kanzleramt und wurde recht locker vom Kanzler begrüßt.
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Ulf, hey, schön, dich wieder in Berlin begrüßen zu können.
Es sollte um die NATO, um den Ukraine-Krieg, die Sicherheit in der Ostsee gehen. Aber da ist seit Tagen hierzulande die Diskussion um eine zusätzliche 3-Milliarden-Hilfe für die Ukraine. Die Grünen wollen sie, die FDP, die Union, auch die SPD. Nur der Kanzler, so der Vorwurf, blockiere da irgendwie. Gerade erst hatte die grüne Außenministerin Baerbock im Politico-Podcast Richtung Scholz gesagt, es schmerze sie zu sehen, dass für manche ein paar Stimmen bei der Wahl wichtiger seien, als Europas Frieden zu sichern. Verantwortungsvolle Politik laut Baerbock heiße das, nicht sein Fähnchen in den Wind zu hängen. Scholz schaute da grimmig.
Wer da so sein Fähnchen in den Wind hängt, will ich mal undiskutiert lassen.
Aber nicht undiskutiert ließ er den angeblich blockierten 3-Milliarden-Kredit für die Ukraine. Da wurde der Kanzler giftig. Das Geld sei nicht da, es brauche also einen Kredit. Und der Kanzler verwies darauf, dass er über genau diese Frage im November auch die Ampelkoalition beendet habe, weil dieser FDP damals das Geld für die Ukraine nicht per Kredit finanziert haben wollte.
Deshalb war mein Vorschlag im November des letzten Jahres, dass wir das, was wir für die Ukraine in unserem Haushalt veranschlagt haben, nämlich 12,5 Milliarden Euro, nochmal erhöhen auf 15,5 und dann durch einen Kredit finanzieren, den wir mit einem Überschreitungsbeschluss möglich machen.
Das Problem, die FDP will diesen Überschreitungsbeschluss möglich per Artikel 115 Grundgesetz bei außergewöhnlichen Notsituationen eben nicht. Sie sagt, das Geld lasse sich anderswo einsparen und so beschaffen. Scholz wiederum argumentiert, es gibt kein Entweder-Oder. Entweder Ukraine-Hilfe oder Geld für soziale Ausgaben. Er wolle beides.
Jeden Tag bin ich bereit, wenn mir das signalisiert wird, einen Überschreitungsbeschluss über 15,5 Milliarden im Deutschen Bundestag zu unterstützen.
Und weil er dann auch noch nach dem Tech-Milliardär Elon Musk und dessen Faible für die AfD gefragt wurde, dessen Einmischung in den deutschen Wahlkampf, wurde der Kanzler auch hier deutlich. Seine SPD, so Scholz, sei es seit dem 19. Jahrhundert gewohnt, von konservativen Medienunternehmern beschimpft zu werden.
Und wenn wir ein bisschen uns umschauen in Deutschland und nicht nur auf Social Media, sondern auch auf Printprodukte gucken, soll schon vorkommen.
Aber was dieser Elon Musk da mache und gemacht habe, das gehe weit darüber hinaus.
Deshalb ist das, was wir kritisieren müssen, nicht, dass ein Milliardär oder ein Milliardär aus anderen Ländern in einer globalen Welt seine Meinung sagt, sondern das, was er sagt. Er unterstützt die extreme Rechte überall in Europa. Und das ist etwas, das völlig unakzeptabel ist. Das gefährdet die demokratische Entwicklung Europas. Das gefährdet unsere Gemeinschaft. Und das ist zu kritisieren. Seine Parteinahme für die extreme Rechte, ob nun aus Geschäftsinteresse oder aus den Gründen, die etwas mit seinen eigenen politischen Haltungen zu tun haben, das ist inakzeptabel.
Ende einer Pressekonferenz mit einem schwedischen Ministerpräsidenten Kristersson, der eine Ahnung davon bekam, dass Deutschland wohl in der heißen Phase des Bundestagswahlkampfes angekommen ist.
Georg Schwarte berichtete aus Berlin. Sie sind wie Geschwister, die CDU und die CSU. Natürlich gilt das auch beim Führungspersonal Friedrich Merz und Markus Söder. Mal herzen sie sich, mal streiten sie sich. Im Moment, also vor der anstehenden Bundestagswahl, ist Herzilein wieder stärker aktiv. Und unter diese Rubrik fällt wohl auch der Pressetermin heute Mittag. In Berlin stellte CSU-Chef Markus Söder das Buch, Titel Friedrich Merz, sein Weg zur Macht, vor. Ohne Merz, aber mit ganz viel Markus. Sabine Henkel.
Sollte Friedrich Merz diesen Auftritt von Markus Söder im Fernsehen verfolgt haben, er dürfte zufrieden sein. Denn Söder übte sich in, Achtung, Nettigkeiten.
Friedrich Merz ist kantig, ja, aber da weiß man, was man hat.
Und er weiß es auch, Söder, der Unterlegene im Kampf um die Kanzlerkandidatur. Das nagt an ihm, was immer wieder zu spüren und zu hören ist. Vor allem dann, wenn Söder allein auftritt, ohne Merz. Dann macht Söder Merz zuweilen das Leben und den Wahlkampf schwer. Diesmal aber nicht. Söder präsentiert ein Buch über Friedrich Merz. Merz und sein Weg zur Macht, so heißt es. Auch das noch. Sein Weg, Merz' Weg, nicht sein Weg Söders. Und dennoch kommen nur sanfte Fisimatenten, soweit das Söder möglich ist, was die Unterschiede zwischen den beiden betrifft.
Also erstens habe ich ein besseres Abi. Zweitens bin ich mehr Beatles-Fan als Stones gewesen. Und drittens ist Bayern im Fußball deutlich erfolgreicher als Dortmund.
An dieser Stelle würde Merz vielleicht kontern, besser tanzen zu können. Aber es ist ja Söders Show und der genießt das. Mit Merz hat er heute überhaupt kein Problem.
Das ist jemand, wo ich sagen will, als Bayer, da habe ich auch persönlich Respekt vor der Person. Ich habe persönlich Respekt vor ihm und deswegen kommt auch mein Ego damit zurecht.
Das mag man glauben oder nicht. Womit Söders Ego aber definitiv weiter nicht zurechtkommt, ist die erste Niederlage um die Kanzlerkandidatur. Die gegen Armin Laschet, den die CDU einst zum Parteichef wählte und der sich dann in der K-Frage gegen Söder durchsetzte.
Ich glaube immer noch, dass sehr viele damals Armin Laschet gewählt haben, weil sie dachten, der überlässt jemand anders die Kanzlerkandidatur.
Hatte er aber nicht. Söder blieb, wo er war, in Bayern. Dort ernannte er sich selbst zum Kanzlerkandidaten der Herzen und schrieb damals alle Ambitionen ab. Aber Söder wäre nicht Söder, wenn er es sich nicht doch noch mal anders überlegt hätte. Geschmeidig nennt er das. Dabei kann er auch kantig, vor allem wenn es gegen die Grünen geht. Auf keinen Fall will er mit denen regieren, erklärt er bei jeder Gelegenheit. Und auch diesmal geht es gegen Grün und vor allem gegen Robert Habeck. Das kommt in Bayern gut an und je mehr Stimmen Söder für die CSU holt, umso mehr Kabinettsposten kann er in Berlin beanspruchen. Ins Schloss Bellevue wirft er ein, will er aber nicht. Söder als Bundespräsident, das war wohl mehr Ente als echt. Er selbst sieht sich nicht als Diplomat, sondern als Regierungschef.
Und dann gibt es noch eine Vorbildfunktion von Friedrich Merz. Man muss nur lang genug kandidieren. Dann
klappt's.
Nur lange genug kandidieren. Das klingt schon wieder sehr danach, dass Markus Söder seinen Platz irgendwann doch in Berlin sieht. Später mal, wenn sich Friedrich Merz in die Rente verabschiedet hat.
Damit zu einer anderen Leistungsschau, zur Grünen Woche. Leistungsschau vor allem, aber nicht nur, für die Möglichkeiten und Fortschritte der industriellen Landwirtschaft und des Agrarsektors. In der Regel dürfen dann auch tätschelfähige Sauen und Schafe, hier und da auch eine gefleckte Kuh durch die Messehalle, blöken, grunzen oder muhen. Doch darauf müssen die Besucherinnen und Besucher der Grünen Woche in Berlin in diesem Jahr verzichten. Der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche hat dies verhindert. Wie üblich gekommen, zur Eröffnungsfeier gestern Abend ist dagegen die Prominenz von Stadt und Branche. Und seit heute dürfen auch alle anderen rein, unser Reporter Johannes Frevel auch.
Die Maul- und Klauenseuche, sie ist das bestimmende Thema zum Start der Grünen Woche in Berlin. Ein Seuchenfall in Brandenburg ist nachgewiesen, ein zweiter Verdachtsfall konnte im Labor jedoch nicht bestätigt werden. Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied zeigte sich beim Messestart wieder etwas optimistischer, da sich der zweite Verdachtsfall als harmlos erwies.
Wir sind darüber sehr erleichtert. Entscheidend ist jetzt, dass die Seuche ausgemerzt wird, dass wir bald wieder seuchenfrei sind, um unsere Exportmärkte eben entsprechend bedienen zu können.
Ausgestanden ist die Krise damit aber keineswegs. Wegen des nachgewiesenen ersten Falls ist die Angst vor einer möglichen Ausweitung der Seuche weiterhin groß. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir konnte zum Start der Grünen Woche noch keine Entwarnung geben.
Die Grüne Woche ist immer das Highlight für jeden Landwirtschaftsminister. Natürlich ist in diesem Jahr etwas eingetrübt durch die Maul- und Klauenseuche. Ich bin froh, dass der zweite Verdachtsfall, von dem wir in der Nacht gehört haben, dank der Informationen unserer Wissenschaftler jetzt hieb- und stichfest belegt, sich herausgestellt hat als negativer Fall. Es bleibt bei dem einen Fall schlimm genug. Ich hoffe, dass wir bald vermelden können, dass Deutschland wieder Maul- und Klauenseuche frei ist.
Das dürfte allerdings noch auf sich warten lassen. Großbritannien hat die Grenze für bestimmte Produkte aus Deutschland wegen der Seuche geschlossen. Aus dem gleichen Grund gibt es in der Tierhalle der Grünen Woche in diesem Jahr keine Schweine, Schafe und Ziegen zu sehen. Und statt echten nur nachgebildete Kühe aus Kunststoff. Agrarwissenschaftler Peter Röhrig leitet den Bundesverband Ökologische Lebensmittelwirtschaft und warnt vor weiter bestehenden Risiken auch für kleine und mittelständische Biobetriebe.
Erstmal ist es eine gute Nachricht. Es ist erstmal ein gutes Signal. Die Bäuerinnen und Bauern, gerade in der Region, sind sehr, sehr angespannt.
und haben sicherlich auch eine schlaflose Nacht hinter sich. Aufgrund des Verdachtes, der ja gestern noch mal geäußert wurde, dass das jetzt nicht der Fall ist, das ist gut. Dennoch müssen wir alle sehr, sehr aufmerksam bleiben. Es ist gut und richtig, dass dort weiter mit sehr viel Engagement gesucht wird, ob nicht woanders noch etwas auftaucht. Von daher ist es noch keine Entwarnung am Ende, aber es ist erstmal eine gute Nachricht, dass es keinen zweiten Verdachtsfall in Brandenburg gibt.
Bioprodukte sind ein wichtiger Ernährungstrend auf der Grünen Woche. Insgesamt befindet sich die Lebensmittelindustrie nach eigenen Angaben in der Rezession und versucht, sich neue Märkte zu erschließen, etwa mit alternativen Proteinquellen aus gegrillten Insekten oder Tofu aus Kichererbsen.
Da ist viel geboten bei der Grünen Woche bis zum 26. Januar. Die Veranstalter erwarten rund 300.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Berliner Messegelände. Sie hören SR Kultur mit der SR Infobilanz am Abend. Weitere Meldungen des Tages hat jetzt Katharina Döppler.
Die Videoplattform TikTok hat in den USA einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Das oberste Gericht des Landes hat das Gesetz zum Eigentümerwechsel bestätigt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die Plattform durch ihre Verbindung zu China die nationale Sicherheit gefährde. Damit droht TikTok ab Sonntag in den USA die Abschaltung, falls die Plattform dann noch immer im Besitz des chinesischen Konzerns ByteDance ist. Allerdings haben sowohl die aktuelle Regierung als auch der künftige US-Präsident Trump bereits signalisiert, dass TikTok einen Aufschub bekommen soll. Litauen hat sich als erster NATO-Staat für Verteidigungsausgaben von bis zu 6% seiner Wirtschaftsleistung ausgesprochen. Präsident Nauseda sprach von einer historischen Entscheidung. Ein Militärangriff des Nachbarlands Russland stehe zwar nicht unmittelbar bevor, aber die Möglichkeit sei real. Laut der zuständigen Ministerin sollen die zusätzlichen Mittel für Vorauszahlungen für Leopardpanzer, Luftabwehrsysteme und andere Militärgüter ausgegeben werden. Der künftige US-Präsident Trump hatte zuletzt gefordert, dass alle NATO-Staaten ihre Verteidigungsausgaben auf 5% der Wirtschaftsleistung steigern. Der Schmiermittelproduzent Liqui Moly aus Ulm hat im vergangenen Jahr einen Umsatzrekord von 1 Milliarde Euro verzeichnet. Laut dem Unternehmen entwickelt sich auch der Standort Saarlouis sehr gut. 2024 seien dort rund 20 Arbeitsplätze geschaffen worden. Insgesamt sind in Saarlouis rund 340 Menschen beschäftigt. Die Belegschaft darf sich laut Geschäftsführung auf eine Prämie von bis zu 7.000 Euro pro Person freuen. Der saarländische Schriftsteller, Journalist und Moderator Gerhard Bungert ist tot. Das hat seine Familie dem SR bestätigt. Bungert wurde 76 Jahre alt. Er veröffentlichte über 40 Bücher, die sich überwiegend mit der saarländischen Geschichte und dem Lebensgefühl der saarländischen Bevölkerung beschäftigen. Außerdem schrieb Bungert zahlreiche Glossen, Sketche, Reportagen, Features und über 30 Hörspiele, unter anderem auch für den saarländischen Rundfunk.
SR Info.
Der große Zusammenhang ist, der Autobranche geht es schlecht. Und der regionale, das zeigt sich auch im Saarland. Nach Ford, ZF, Bosch und Schaeffler gibt es nun schlechte Nachrichten vom St. Ingberter Autozulieferer Voith. Die geplante Übernahme durch ein chinesisches Unternehmen namens Millison Technologies ist gescheitert. Was das nun für die rund 1000 Beschäftigten am Standort St. Ingbert bedeutet, das hat sich meine Kollegin von der SR Wirtschaft Lisa Christel vor Ort angeschaut. Lisa, wie wurde die Nachricht dort aufgenommen?
Also wir haben vor Ort mit der Betriebsrätin gesprochen. Die hat uns gesagt, dass die Nachricht für die Mitarbeitenden überraschend gekommen ist. Die Beschäftigten hatten die Info ja vorgestern über einen Aushang bekommen. Ich habe mich dann heute mal umgehört und die Mitarbeitenden vor dem Werkstor gefragt. Hier mal ein Eindruck.
Beschissen.
Warum?
Man muss gucken, wie man weiterkommt. Ne?
Dadurch, dass es sich ein bisschen in die Länge gezogen hat, konnte man schon davon ausgehen, dass es so passiert. Ja.
Sagen wir so, lieber denke ich negativ und am Schluss klappt's, anstatt dass ich positiv denke und am Schluss klappt's nicht.
Zuversichtlich kann man sein, muss man nicht sein, aber wir gucken, wie es weitergeht. Wir erwarten das Schlimmste und hoffen auf das Beste, sagen wir so.
Die ganze Zeit haben wir auch eine Lösung gefunden. Also wird es jetzt wohl nicht daran liegen, dass jetzt, weil einer abgesprungen ist, dass das nicht so funktioniert.
Also die Stimmung, die ist durchaus gemischt. Man muss aber auch dazu sagen, dass zum Schichtwechsel jetzt um 14 Uhr der Andrang vergleichsweise gering war. Das liegt unter anderem auch daran, dass Voith ja seit Oktober in Kurzarbeit ist. Der Grund dafür ist auch hier wieder das schwierige Marktumfeld, also die schwache Nachfrage aus der Auto- und Autozuliefererindustrie. Besonders betroffen ist Voith durch die angespannte Lage beim Hauptauftraggeber ZF. Man könnte sagen, wenn ZF hustet, ist es bei Voith schon eine Lungenentzündung.
Da hängt also vieles miteinander zusammen. Vor 9 Monaten, da war die Lage noch noch eine komplett andere. Lass uns doch vielleicht nochmal darüber sprechen, wie es jetzt zu dieser Situation überhaupt gekommen ist.
Ja, gerne. Also letztes Jahr im April, da wurde ja bekannt gegeben, dass Voith durch Millicent Technologies übernommen werden soll. Das St. Ingberter Unternehmen war nämlich durch die Corona-Pandemie in Probleme geraten. Ja, und jetzt hat nur noch die kartellrechtliche Freigabe gefehlt. Ja, und das chinesische Unternehmen hat dann aber doch schließlich sich vom Kaufvertrag zurückgezogen, dass Millicent Technology aussteigt. Das hat offenbar mehrere Gründe. Zum einen auch hier wieder die schwierigen Marktbedingungen und auch die Auftragslage vieler Unternehmen in der Branche. Deshalb konnte die chinesische Börsenaufsicht laut saarländischem Wirtschaftsministerium dem Kauf auch nicht zustimmen. Hinzu kommt, dass der Aktienkurs vom Unternehmen, also vom chinesischen Unternehmen im letzten Jahr eingebrochen ist. Die Neuigkeiten, die kamen nicht nur für den Betriebsrat überraschend, sondern auch für die IG Metall und auch für das saarländische Wirtschaftsministerium ist diese Absage ein Rückschlag. Auf dem Papier hätten die beiden Unternehmen ja auch ziemlich gut zusammengepasst. Beide Firmen sind auf Komponenten aus Aluminium spezialisiert, mit denen sie eben die Automobilindustrie beliefern.
Jetzt haben wir die neue Situation. Was bedeutet die denn jetzt für Voith und vor allen Dingen auch die Mitarbeitenden? Mhm.
Also für Voith und die Mitarbeitenden bedeutet das erstmal, dass die Produktion wie gewohnt weiterläuft. Es gibt aktuell wohl schon noch Gespräche zwischen dem Wirtschaftsministerium, den Kunden und den Kapitalgebern, um eben eine Lösung für die Zukunft von Voith zu finden. Was das dann langfristig für die rund 1.700 Beschäftigten im Unternehmen insgesamt, also aus dem Saarland, Frankreich und Polen heißt, das ist aber zunächst noch unklar.
Da wird also erstmal weitergearbeitet mit einem ganz großen Fragezeichen. Aktuelle Informationen aus St. Ingbert, in diesem Fall beim Automobilzulieferer Voith hat ein Deal nicht geklappt. Lisa Christel aus der SR Wirtschaftsredaktion war vor Ort und hat berichtet für die SR Infobilanz am Abend. Die Bestätigung kam heute Morgen im französischen Fernsehen. Die französische Bischofskonferenz beantragt bei der Staatsanwaltschaft von Paris ein Ermittlungsverfahren gegen Abbé Pierre. Gegen den ehemaligen Priester und Gründer der Emmaüs-Bewegung gibt es seit langem Vorwürfe sexueller Belästigung und sexuellen Missbrauchs in mehr als 50 Fällen. Er selbst war ja 2007 im Alter von 94 Jahren verstorben. Mit diesem Antrag nun auf ein Ermittlungsverfahren will die Kirche selbst zur Aufklärung beitragen. Caroline Diller aus unserem Pariser Studio fasst das Ganze zusammen.
Je considère qu'il faut aller jusqu'au bout de la vérité qui doit être faite.
Die ganze Wahrheit müsse ans Licht kommen. Das sagte Éric de Moulin-Beaufort, Präsident der französischen Bischofskonferenz im Sender RMC. Er habe deshalb die Pariser Staatsanwaltschaft kontaktiert, um ein Ermittlungsverfahren gegen Abbé Pierre zu beantragen.
J'ai écrit un signalement au procureur de Paris pour lui demander de réfléchir à ouvrir une enquête.
Das sei auch posthum möglich, so der Präsident der Bischofskonferenz, denn Abbé Pierre war 2007 verstorben. Dieses Ermittlungsverfahren solle helfen, mögliche weitere Opfer des Priesters zu finden und eventuelle Komplizen auszumachen. Insgesamt haben knapp 60 Menschen Vorwürfe von sexueller Belästigung oder sexuellem Missbrauch gegen Abbé Pierre erhoben. Die ersten Anschuldigungen kamen im Sommer 2023 an die Öffentlichkeit. Seitdem hat es mehrere Untersuchungsberichte gegeben. Caroline de Haas hat diese Berichte erstellt. In jedem Gespräch, das wir mit Betroffenen geführt haben, tauchen neue Opfer auf, weitere Arten von Fehlverhalten und neue Orte, an denen sich die Taten abgespielt haben. Auch die Profile der Opfer werden vielfältiger. Wir haben wirklich den Eindruck, dass das alles nur ein Teil dessen ist, was Abbé Pierre getan hat, sagte de Haas im Interview mit dem öffentlichen Fernsehsender France 2. Sie ist Frauenrechtsaktivistin und leitet eine Beraterfirma, die auf Fragen der Geschlechtergerechtigkeit spezialisiert ist. Bei den Anschuldigungen geht es um ungewollte Berührungen, auch im Intimbereich, um psychische Gewalt, um Machtmissbrauch. Immer nach einem ähnlichen Muster. In einem Fall steht der Vorwurf von Vergewaltigung einer minderjährigen Person im Raum. Caroline de Haas.
Donc on voit bien que c'était pas comme certains l'ont dit.
Wir sehen, dass es nicht einfach ein alter Mann war, der ein bisschen die Kontrolle verloren hat, wie es einige sagen, sondern dass dieser Mann ein regelrechtes System der Gewalt organisiert hat, ausgeübt an schutzbedürftigen Menschen.
De violence sur des personnes vulnérables.
Gut, die Hälfte der knapp 60 bisher bekannten Fälle wurden laut de Haas Berichten geprüft und bestätigt. In den restlichen Fällen konnten die Anschuldigungen bisher nicht verifiziert werden. Die Untersuchung war von Emmaüs in Auftrag gegeben worden, der von Abbé Pierre gegründeten Hilfsorganisation. Für Emma Uys stellen sich nun weitere Fragen. Wer wusste von den Vorwürfen? Seit wann? Und was wurde möglicherweise unter den Teppich gekehrt? Adrien Chabosch ist Generalsekretär von Emma Uys International. All das hat natürlich Folgen für die Stimmung bei Emma Uys. Uns hat das aus der Bahn geworfen. Abbé Pierre ist für alle eine wichtige Figur. Ich bin recht neu in der Organisation und ich spüre eine Art von Trauer, Schmerz, auch Schock. Und auch für unsere Angestellten und Freiwilligen ist das sehr belastend. So Chabosch im Sender France 2. Für Emma Uys, eine der bekanntesten und größten sozialen Organisationen in Frankreich, sind die Anschuldigungen ein schwerer Schlag. So sind etwa die Spenden um fast ein Drittel zurückgegangen. Emma Uys und auch die Abbé Pierre Stiftung bemühen sich weiter um Aufarbeitung. Im Februar soll eine Expertenkommission die Arbeit aufnehmen und die Anschuldigungen gegen Abbé Pierre, einst die beliebteste Persönlichkeit der Franzosen, weiter untersuchen.
Caroline Diller über das Ermittlungsverfahren, beantragt von der französischen Bischofskonferenz im Fall Abbé Pierre. Sie hören SR Kultur mit der SR Infobilanz am Abend. Endlich geht es los, kann man sagen. An diesem Samstag startet Chemnitz 2025 Kulturhauptstadt Europas. Nach West-Berlin, Weimar und Essen ist Chemnitz die vierte Stadt, die den Titel für Deutschland trägt. Ausgerechnet Chemnitz. So erstmal das große Fragezeichen. Für viele das hässliche Entlein unter den sächsischen Großstädten. Ausgerechnet Chemnitz, dem der Spiegel nach den rechten Ausschreitungen 2018 das Etikett Nazi-Hochburg verpasst hatte. Vielleicht genau deswegen Chemnitz, befand die Jury, als sie im Oktober 2020 ihre finale Entscheidung verkündete. Seither ist einiges passiert, auch wenn nicht immer alles glatt gelaufen ist. Es geht nun los. Ines Gruner rudelt.
Chemnitz hat eine jahrhundertelange Geschichte als Industriestadt. Sie war geprägt von Textilproduktion und Maschinenbau. Auch der Eisenbahnpionier Richard Hartmann produzierte hier in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts seine Dampfloks, um sie weltweit zu exportieren. An diese industrielle Vergangenheit soll am Eröffnungstag der Kulturhauptstadt erinnert werden. 120 Menschen werden eine historische Lok durch die Innenstadt ziehen. Für Mitinitiator Lars-Ole Walburg ein starkes Symbol.
Eine 20-Tonnen-Lok von Menschen ziehen zu lassen, darin steckt einfach vieles von dem, was ich mit Chemnitz verbinde, nämlich anpacken können, Machermentalität, dass man eine Bodenständigkeit hat, dass man keine Angst hat, sich die Hände dreckig zu machen und dass man das Gefühl hat, hier wissen die Leute, wir müssen uns nur zusammentun, dann sind die Dinge vielleicht gar nicht so unmöglich zu erreichen.
Zum Festakt im Opernhaus wird am Samstagnachmittag Politprominenz aus Stadt, Land, Bund und EU erwartet, darunter auch der Bundespräsident. Gemeinsam mit der Polizei ist für den Tag ein Sicherheitskonzept erarbeitet worden. Man sei gut aufgestellt, heißt es aus dem Chemnitzer Rathaus, auch mit Blick auf vier Demonstrationen. Angemeldet von der extremen rechten Szene sowie von mehreren Initiativen gegen rechts. Zehntausende Menschen werden am Eröffnungstag in Chemnitz erwartet. In der Innenstadt präsentieren Akteure ihre Projekte. Auf drei Open-Air-Bühnen wird gesungen und getanzt. Chemnitz muss sich nicht verstecken, ist Oberbürgermeister Sven Schulze überzeugt. Den Kulturhauptstadttitel sieht er als große Chance.
Ich freue mich darauf, dass ich vielen Gästen mein Chemnitz zeigen kann. Ich freue mich, dass wir eine Aufmerksamkeit bekommen, medial, aber auch insgesamt, die dieser Stadt auch gut tun wird. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir auch eine schöne Eröffnungsshow haben und einen schönen Festakt. Also ein paar Momente und ein paar Bilder, die auch hängen bleiben.
Bei der großen Eröffnungsshow am Samstagabend vor dem Karl-Marx-Kopf werden unter anderem Künstler wie Bosse, Paula Carolina, Fritz Kalkbrenner oder Dilla auftreten. Bei den Chemnitzerinnen und Chemnitzern ist die Vorfreude schon deutlich zu spüren.
Ich erhoffe mir, dass durch die ganze Stadt ein Ruck geht und alle ein bisschen zusammenhalten.
Chemnitz ist natürlich besser als der Ruf. Das wollen wir zeigen.
Am Ende erhoffen wir uns natürlich, dass wir eine erfolgreiche und schöne Veranstaltung haben, dass die Leute ein schönes, vielfältiges Bild von Chemnitz kriegen, so wie die Stadt halt eben auch lebt.
Am Tag der Eröffnung wird Chemnitz im internationalen Rampenlicht stehen. Für den Planer der Eröffnungsshow, Lars-Ole Walburg, ist es deshalb wichtig, dass Bilder mit starker Symbolkraft ausgesendet werden.
Das heißt, mit diesem Eröffnungstag kann man eindeutig auch ein positives Image in die Welt senden, sagen, Chemnitz hat tatsächlich kulturell eine Menge zu bieten und nicht nur an Vielfalt, sondern tatsächlich auch an Qualität.
Der Mitteldeutsche Rundfunk wird diese Bilder in die Welt schicken und über die Eröffnung online in Hörfunk und Fernsehen ganztägig berichten. Ausklingen wird der Tag für die Besucher mit einer Einladung zum Rave vor dem Rathaus und in den Chemnitzer Clubs kann dann Open End gefeiert werden.
Also, das war's angesagt bei Chemnitz Kulturhauptstadt. Bleibt noch die Aussicht auf die Temperaturen. In der Nacht -4 bis 0 Grad, gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Ansonsten klar und trocken. Und der Samstagmorgen, wenn der Nebel weg ist, dann viel Sonne. Hier und da kann es ein bisschen neblig trüb bleiben. Temperaturen morgen 0 bis 5 Grad. Soweit an meiner Stelle. Ich sage Danke. Am Mikrofon war Jochen Marmit.